Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Und damit herzlich willkommen beim Boxen.
Killers in the Jungle.
This is no ordinary fight. This is Jake El Gallo Paul. Versus Mike Tyson. The baddest man on the planet.
Nobody can get close to me. I'm the best fighter in the world.
This is the fight the world's been waiting for. Paul versus Tyson, live on Netflix.
Ja, Sie haben richtig gehört. Mit 58 Jahren steigt Boxlegende Mike Tyson wieder in den Ring und kämpft gegen einen 27-jährigen Influencer. Über das Boxspektakel sprechen wir gleich. Ja, es ist das Megaspektakel. Boxlegende Mike Tyson geht wieder in den Ring. Das Schwergewicht tritt in der Nacht auf Samstag in Arlington, Texas gegen Jake Paul in den Ring. Der ist 31 Jahre jünger als Tyson und als Influencer bekannt. Netflix überträgt den Kampf und darüber spreche ich mit Dr. Sven Halladin. Er ist nämlich Ringarzt und Journalist. Herr Halladin, wie ordnen Sie diesen Showkampf ein? Ist es ein, ja, vielleicht absurder Kampf?
Ja, also letzten Endes auf dem Papier, wenn man jetzt nach dem Regelwerk guckt, ist es ein Showkampf, genau das. Also warum? Weil es einfach nicht um Weltranglistenpunkte geht und dann ist es automatisch ein Showkampf. Aber es ist natürlich viel, viel mehr für die Boxwelt. Es spaltet die Boxwelt auch. Zum einen, also Mike Tyson hat natürlich eine riesige Fanbase, obwohl er schon relativ lange, ich glaube, es knapp 20 Jahre nicht mehr aktiv geboxt hat. Aber seine Kämpfe sind natürlich legendär und unvergessen. Jake Paul als eigentlicher Influencer, wie man heutzutage sagen würde, der ja kein Kind des Boxsports ist, wie man das so typischerweise macht, mit erst Amateur und dann Profikarriere, machen die meisten zumindest, ist dann da ja so mal reingerutscht über so eine Sparte, die wir jetzt in letzter Zeit irgendwie immer häufiger sehen, über das sogenannte Promi- oder Influencer-Boxen und hat sich wirklich gut geschlagen. Also er hat auch renommierte Kämpfer, zwar aus dem MMA-Bereich, also das ist ja dieser Käfigkampf, Mixed Martial Arts, da hat er den ein oder anderen Kämpfer doch wirklich auch fulminant durch K.O. besiegt und hat sich so einen Namen gemacht. Also der ist sicherlich kein Fallobst, sondern boxt auch ganz gut.
Ja, also ich frage mich die ganze Zeit immer noch, was ist denn aber die Motivation, welche Motivation steckt dahinter bei einem Mike Tyson, der ja doch eine Legende in diesem Boxsport ist. Er, Sie haben es gerade gesagt, hat sich eigentlich komplett aus dem Geschäft zurückgezogen. Ansonsten ist er ja auch in anderen Bereichen mittlerweile geschäftstüchtig. Also warum braucht er jetzt diese Aufmerksamkeit?
Also ja, das ist so eine Frage, die man sich ja häufig stellt. Angefangen von, warum ist Costa Cordalis mal im Dschungelcamp gelandet irgendwann, der eigentlich ja Musiker ist. Also ich glaube, ich, bei Mike Tyson, also was will ich damit sagen, das Finanzielle spielt sicherlich eine Rolle. Ich habe da keine Einblicke in die genauen Finanzen von Herrn Tyson oder Herrn Paul, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beide da mit mal siebenstellig, wenn nicht sogar mehr, aus diesem Abend rausgehen werden. Also das lohnt sich, denke ich, monetär auf jeden Fall für beide Seiten, egal wie es ausgeht. Bei Mike Tyson bin ich mir ziemlich sicher, weil der ja auch wirklich Sportler durch und durch ist, dass er da vielleicht auch eine gewisse Motivation hat. Jake Paul wird ja als wirklich ernsthafter Gegner auch in der Schwergewichtsszene mittlerweile angesehen, dass er sich vielleicht gedacht hat, Mensch, das kann ja nicht sein, dass da so jemand, so, ich nenne ihn jetzt mal Quereinsteiger, kommt, der da jetzt auch ein paar ganz gute Kämpfe abgeliefert hat, dass er einfach auch sportlich, denke ich, herausgefordert ist, ihn da stoppen zu wollen. Mhm. Und das unterstreicht es, wenn man ihn sich anschaut, wenn sie sich quasi vorher-nachher-Bilder angucken. Mike Tyson hat ja schon, also er sah trotzdem immer sportlich aus, da gibt es ganz andere Beispiele, hat aber auch schon so einen kleinen Wohlstandsbauch entwickelt. Logisch, er trainiert jetzt nicht mehr täglich.
Genau, wenn ich an der Stelle einhaken dürfte, würde mich natürlich auch Ihre Perspektive als Ringarzt interessieren. Wie gefährlich könnte denn dieser Kampf für Tyson werden, der ja mittlerweile 58 Jahre alt ist?
Also wir sprechen vom Schwergewichtsboxen. Das heißt, da sind die großen, schweren und auch schlagstarken Jungs im Ring. Das kann grundsätzlich immer gefährlich. Also Boxen ist ein Kampfsport, das ist grundsätzlich gefährlich werden kann es per se immer. Ich hoffe wirklich sehr, es ist ja ein offizieller Kampf, der auch mit offiziellen, also mit Ringrichtern, mit Punktrichtern und auch mit Ärzten am Ring begleitet wird, dass entsprechende Voruntersuchungen durchgeführt worden sind. Also sprich, dass man mal eine Bildgebung vom Kopf macht, dass man sich das Blutbild mal anschaut und dass ein Arzt ihn mal durchcheckt. Das geht im Übrigen für Jake Paul auch. Also jeder Profi muss einmal im Jahr durch den TÜV, so nenne ich es mal, wo geguckt wird, gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen. Das Alter spricht jetzt nicht für Mike Tyson. Man weiß, je älter, desto gefährlicher kann es dann auch werden. Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich ihm davon abraten. Man muss allerdings auch ein bisschen relativierend sagen, also auch jungen Sportlern kann durchaus im Boxsport oder auch generell im Kampfsport was passieren. Also das Alter ist zwar ein Faktor, der berücksichtigt werden sollte, aber ich finde das muss man ein bisschen relativ sehen. Jemand, der immer fit war und auch immer sportlich war, bei dem ist das vielleicht anders zu bewerten als jemand, der jetzt vielleicht mit 60 seinen Debütkampf geben würde.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist inzwischen ein ja mega Geschäft. Es sind große Events. Der Kampf, der wird bei Netflix zu sehen sein. Es gibt vorab schon eine Dokumentation. Wenn wir zurückschauen, da gab es ja Figuren wie Muhammad Ali und der Profi-Boxsport war, denke ich, doch anders. Was halten Sie insgesamt von ja solchen Promi-Kämpfen und auch, dass jetzt diese Influencer mit ihrer neuen Sportart Boxen so groß werden konnten? Also hat sozusagen der Kampf, der klassische Boxkampf, auch vielleicht an Ernsthaftigkeit verloren?
Also ich hoffe nicht, also um quasi mit Ihrer letzten Frage mal zu beginnen, ich hoffe nicht, weil man sollte, es ist halt nach wie vor, ist und bleibt ein Kampfsport, der auch ein gewisses Verletzungsrisiko hat. Und vielleicht auch mehr als andere Sportarten, das muss man ganz klar so sagen. Und ich hoffe nicht, das finde ich fatal, wenn die Ernsthaftigkeit dabei verloren geht. Ich selber bin auch als Verbandsarzt für den Bund Deutscher Berufsboxer tätig. Das ist sozusagen die größte und bekannteste und auch relevanteste Profi-Box-Organisation hier in Deutschland. Und auch wir haben schon prominenten Boxenveranstaltungen unterstützt. Zum Beispiel letztes Jahr gerade im November waren wir da mal in Düsseldorf, wo Influencer gegeneinander gekämpft haben. Also man kann das machen, um das Plädoyer mal vorwegzunehmen. Aber ich denke, wenn man das medizinisch und auch sportlich betrachtet, sollte das immer auf Augenhöhe sein. Also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Das hat ein bekannter Bodybuilder, Kevin Wolter, mal rausgefunden, als der nämlich angefangen hat. Der war zwar immer Sportler, aber nie Boxsportler, sondern eben Bodybuilder, und der hat dann gegen einen Boxer mal gekämpft und ist wirklich sang- und klanglos K.O. gegangen. Und da sah man einfach, dass das ein Duell nicht auf Augenhöhe ist. Sowas ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass man solche ungleichen Duelle in den Ring stellt.
Und wenn wir da sind, wer wird gewinnen und werden Sie diesen Kampf auch sich anschauen?
Ich werde ihn mir anschauen. Ob ich es live schaffe, das hängt ein bisschen vom Dienstplan ab, das werden wir sehen. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall sonst in der Wiederholung mal anschauen. Wer wird gewinnen? Also ich bin ja, da ich ja selber auch boxe, bin ich natürlich eher ein bisschen auf der Seite vom alten Schulboxer Mike Tyson. Aber ich bin gespannt und lasse den Kampf mal auf mich zukommen. Und ich würde mich, wenn jetzt Jake Paul gewinnen sollte, dann denke ich, kann man dahinter nicht sitzen und sagen, das war jetzt völlig unerwartet. Also ich glaube, es ist offen.
Sagt Ringarzt und Journalist Sven Halladin über das ja Comeback sozusagen von Ex-Bock-Weltmeister Mike Tyson. Er steigt wieder in den Ring. Sein Gegner ist der Influencer Jake Paul. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag wird das Event von Netflix übertragen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist die letzte Strophe aus dem Gedicht »Von guten Mächten wunderbar geborgen« von Dietrich Bonhoeffer, deutscher Theologe, NS-Widerstandskämpfer. Im April 1945 wurde er auf ausdrücklichen Befehl Hitlers im KZ Flüssenbürg hingerichtet. Und in den USA kommt heute ein neuer Film über Bonhoeffer in die Kinos, der allerdings das Bild des deutschen Pastors in den Dienst der evangelikalen Rechte stellt. Premiere ist heute Abend in New York. Er heißt Bonhoeffer Pastor Spy Assassin, also Pastor Spion Attentäter. Und bekannt ist auch, dass viele renommierte deutsche Schauspieler in dem Film zu sehen sind. Was das alles bedeutet, darüber spreche ich mit Bonhoeffer-Experte Arndt Hinze. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Schönen guten Tag.
Ja, also erst nochmal zur Einordnung zum Verständnis. Die radikalen Christen instrumentalisieren Bonhoeffer ja seit Jahren. Wie haben sie es geschafft, einen Menschen, der die Ideologie der Nazis verachtet hat, so umzudeuten?
Indem sie selber die Veränderungen der Gesellschaft mit dem NS-Regime gleichsetzen und so tun, als sei sozusagen ihr Kampf, ihr Kulturkampf gegen die offene Gesellschaft, gegen die zunehmend ja natürlich säkulare Gesellschaft, auf eine Ebene stellen können mit dem Widerstand gegen Hitler. Das hat um 2010 rum einen großen Schub bekommen, als Eric Metaxas eine Biografie geschrieben hat, die ihn sozusagen anschlussfähig für rechte Christen gemacht hat. Und er hat das dann auch sehr schnell instrumentalisiert, indem er gesagt hat, wenn wir gegen Abtreibung kämpfen, dann machen wir das Gleiche wie Bonhoeffer, der gegen die Vernichtung der Juden gekämpft hat. Wenn wir gegen die Gleichstellung der Homosexuellen und der Ehe kämpfen, dann machen wir das Gleiche, dann ist es ein Bonhoeffer-Moment. Wenn wir Trump wählen obwohl er ja sozusagen moralisch völlig unakzeptabel war für Christen, dann tun wir das gleich wie Bonhoeffer, indem wir unsere moralischen Bedenken und Prinzipien über Bord werfen, um ein größeres Übel zu verhindern und. Und das hat sich dann nochmal radikalisiert nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, als dann plötzlich dieser Sturm aufs Kapitol sozusagen als ein Widerstand gegen einen tiefen Staat, gegen eine Tyrannei stilisiert wurde. Und selbst diejenigen, die seitdem im Knast sitzen, weil sie da schwere Straftaten begangen werden, werden jetzt auf eine Ebene gestellt mit Widerstandskämpfern wie Bonhoeffer oder Niemöller.
Man kann es sich eigentlich kaum erklären oder vorstellen. Das sind ja krasse Verschwörungstheorien. Sie haben den Film gesehen. Der soll ja sowas wie eine Biografie über Bonhoeffer sein. Wie haben Sie den Film gelesen?
Wir müssen ihn auf drei Ebenen sehen. Erstmal ist es ein schlechter, kitschiger Film in sozusagen der Ästhetik von Evangelikalen, wo zum Beispiel der Schritt in den Widerstand beschrieben wird als sozusagen fast ein religiöses Erweckungserlebnis, ein Vorher-Nachher. Das ist erstmal nur grottenschlecht und das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, er verspricht die true untold story, also die wahre, bisher unbekannte Geschichte, die nun neu erzählt wird. Er ist voller grober historischer Fehler, wirklich auch gravierender historischer Fehler. Also das Versprechen wird nicht eingelöst, es ist im Grunde eine Lüge, die da versprochen wird. Und die dritte Ebene ist diese Instrumentalisierung. Der Film ist gedreht worden, bevor ihn die Angel Studios gekauft haben und die Rechte erworben haben. Angel Studios ist sozusagen ein rechtes evangelikales Gegenprojekt zu Hollywood. Und die haben diesen Film, der erstmal sozusagen gar nicht politisch gemeint war und wo ich auch den Schauspielern abnehme, dass sie überhaupt gar nicht sich vorstellen konnten, dass sie in diesen Kontext geraten, die haben diesem Film ein neues Framing gegeben. Nämlich, was wir da sehen, ist das Vorbild für das, was wir heute tun müssen. The fight against tyranny starts now, ist zum Beispiel einer dieser Werbeslogans für den Film. Und Dietrich Bonhoeffer wird mit einer Knarre in der Hand gezeigt, so als sei das jetzt sozusagen die nötige Maßnahme, um gegen Biden, den sie ja mit Hitler gleichsetzen, dann ankämpfen zu können.
Also komplett abstrus. Das heißt, der Film wurde gedreht und es gibt zwar die historischen Fehler, die Sie gerade genannt haben, aber eigentlich hatten die MacherInnen keine Ahnung oder war es doch naja, eine Absicht?
Man sieht sozusagen, wie die Anschlussfähigkeit von so evangelikalem, rechtsevangelikalem Spirit, der da in den USA ja schon lange stark ist, jetzt für diese Verschwörungsideologien und für die Radikalisierung der religiösen und Rechten und der Christennationalisten ist. Wie gesagt, der Film ist unter dem Namen God's Spy, also Gottes Spion, entstanden. Und er hat dann einen Namenswechsel im Anfang des Jahres bekommen zu dem Titel, den Sie jetzt genannt haben. Das Wort Assassin war überhaupt nicht drin. Im Film kommt auch gar kein Attentat, an dem Bonhoeffer selbst beteiligt war, vor. Hier ist das, was wir erleben in den USA, die völlige Verabschiedung von Fakten. Im Grunde ist das Marketing des Films Teil dieser Fake News und verschwörungsideologischen Szene geworden, die wir ja an anderen Stellen auch erleben.
Muss man dann auch sozusagen die Schauspieler in den Schutz nehmen? Denn es gibt ja Schauspieler, deutsche Schauspieler wie August Diehl oder auch Moritz Bleibtreu. Da würde man ja meinen, bevor man das Geld einsackt und den Vertrag liest, beschäftigt man sich doch auch mit dem Drehbuch. Also wie konnten die sich so verirren? Konnten sie sich gar nicht verirren, weil sie gar nicht wussten, dass im Nachhinein die christlichen Nationalisten und auch diese Produktionsfirma diesen Film so umdeuten?
Sie haben sich ja öffentlich distanziert von dem Marketing des Filmes, haben auch deutlich gemacht, wie erschrocken sie darüber sind, dass der sozusagen in dieses nationalistische, menschenfeindliche, menschenverachtende Spektrum dann vereinnahmt worden ist. Ich versuche es mal zu verstehen. Die haben ein Drehbuch bekommen, was einige historische Fehler enthielt, aber das ist auch ein Stück weit künstlerische Freiheit. Das ist Fiction. Sie haben ja nicht gewusst, dass das als die True Untold Story dann vermarktet werden würde. Und sie haben, glaube ich, alle auch einen gewissen Stolz dabei empfunden, diese ja wirklich unglaublich faszinierende Geschichte von Dietrich Bonhoeffer spielen zu können. Das steht erstmal nur im Drehbuch drin. Und dann kommt ein Regisseur, der offensichtlich selber in der evangelikalen Szene verwurzelt ist und dem Ganzen in der Inszenierung, in der Ästhetik nochmal Situationen schafft, die im Drehbuch gar nicht so drin waren. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt eine Szene, da hält Martin Niemöller eine Predigt und unten sitzen also eine rappelvolle Gemeinde und drei Reihen, das sind so lauter NS-Leute in Uniformen, von Gestapo bis S, sonst was. Und die Predigt wird immer fulminanter und irgendwann stehen diese ganzen NS-Leute in Uniform auf, ziehen aus und die ganze Gemeinde klatscht tosend Beifall. Das ist natürlich historischer völliger Humbug. Wenn die das gemacht hätten, 1938, hätte es den Holocaust nicht gegeben. Da hat keiner geklatscht. Aber das stand so im Drehbuch nicht drin. Und in so einer Situation ist ein Schauspieler dann, der seine Rolle zu spielen hat, auch im Grunde machtlos, wenn zum Beispiel die Statisten plötzlich dann eine Aufgabe gekriegt hat. Und dieser Prozess, diese Unruhe war schon ein bisschen spürbar, auch, glaube ich, beim Dreh, so habe ich zwischen den Zeilen rausgehört. Und jetzt haben sie das Marketing gesehen, haben gesagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Für uns war Bonhoeffer jemand, der immer gegen Nationalismus und Menschenfeindlichkeit stand. Und von dieser Inszenierung, auch von dem Plakat zum Beispiel, können wir uns nur scharf distanzieren. Ich finde das sehr ehrenwert und natürlich haben die rechtliche Begrenzung, was sie öffentlich sagen können. Aber was sie sagen, glaube ich, ist schon sehr deutlich.
Also der Film hat eklatante Fehler und eine zentrale Figur im Kulturkampf ist ja auch, Sie haben ihn gerade genannt, Eric Metaxas. Der hat vor Jahren schon auch eine Biografie über Bonhoeffer geschrieben. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wer er ist.
Eric Metaxas ist ein Journalist, ein Talkshow-Master, ist so ein Hans Dampf in allen Gassen, aber er kann sehr flüssig und gut schreiben und er ist sehr, sehr gut vernetzt und er weiß, wie Marketingstrategien funktionieren. Der hat diese Biografie geschrieben, die erstmal rein historisch ist. Also da gibt es gar keine aktuellen Anspielungen. Aber er macht den entscheidenden Kniff und sagt, Bonhoeffer war eigentlich gar nicht das Vorbild, für das er später benutzt wurde, für Bürgerrechtler, für Pazifisten, für Menschen, die auch eine progressive Weltordnung sich vorstellen, sondern er war eigentlich durch sein Bekehrungserlebnis in Harlem, wurde er zum Evangelikalen und nur in dieser Funktion als Fundamentalist konnte er auch zum Widerstandskämpfer werden. Das hat ihn attraktiv gemacht, diesen Bonhoeffer, für Evangelikale in den USA. Und diese Fähigkeit zu unterscheiden zwischen einem Buch, was irgendwo sozusagen noch den Anspruch erhebt, einigermaßen nah an den Fakten zu sein, hin zu dem, was er dann auf Social Medias, in Talkshows, in rechten Radioformaten und sowas dann daraus gemacht hat, an völlig kruden Gleichsetzungen, das hat er geschickter gemacht als jeder andere. Und deshalb ist Eric Metaxas, der sich enorm radikalisiert hat, der inzwischen Fotos postet, wo eine Knarre auf der Bibel liegt und sagt sozusagen, unser Bonhoeffer-Moment, der wartet auf uns. Er war jetzt doch 3 Tage vor der Wahl von Donald Trump, war er noch auf diesem Gebetstreffen dabei und steht 1 Meter neben Trump und hält die Hand auf ihn.
Ja, die religiöse Rechte ist ja auch gut organisiert in den USA. Rund 80% stimmen auch für Trump. Was meinen Sie mit Blick auch auf das Marketing des Films? Verfehlt er jetzt vielleicht doch seine Wirkung? Es braucht keinen Märtyrer mehr, denn Trump hat die Wahl ja gewonnen. Oder was kann der Film in den USA weiter bewirken?
Also sagen wir mal, die unmittelbare Gefahr, die wir auch im Kreis derer, die sich mit Bonhoeffer beschäftigen, gesehen haben, die Nachfahren von Dietrich Bonhoeffer gesehen haben, die auch einen großen Aufruf gemacht haben und auch die Schauspieler befürchtet haben. Diese unmittelbare Gefahr ist natürlich jetzt geringer geworden, weil die befürchtete Gewalt, die auch vorbereitet worden ist, jetzt ausbleibt, weil Trump einfach an der Wahlurne die Wahl gewonnen hat. Was aber, glaube ich, bleibt und was der Versuch war, dieses Narrativ Bonhoeffer sozusagen fest als eine Lichtgestalt des militarisierten, religiösen, rechten, nationalistischen Spektrums zu inszenieren. Der Versuch wirkt natürlich nachhaltig. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dass wenn man jetzt im Internet googelt zu dem Film, aber auch zu Bonhoeffer, dass jetzt eben dieses Narrativ nicht unwidersprochen bleibt, sondern dass man jetzt sieht, dass sich Tausende von führenden Menschen in den Kirchen, auch in den USA-Kirchen, Wissenschaftler und sonst was, auch faktenbasiert von abgesetzt werden und zumindest denjenigen Orientierungshilfe geben, die sagen, also das ist weder Bonhoeffer, noch ist das in irgendeiner Weise eine legitime Gleichsetzung von NS-Diktatur und der Gegenwart. Und diesem Framing widersprechen wir einfach in aller Form. Also es gibt ein Gegennarrativ und das finde ich jetzt wichtig.
Ja, und ob der Film in die deutschen Kinos kommt, ist nicht klar. Zumindest gibt es keinen deutschen Verleih. Der US-Film Bonhoeffer hat heute Abend in New York Premiere. Und über die Vereinnahmung durch die christlichen Nationalisten sprach ich mit dem Journalisten und Bonhoeffer-Experten Arndt Henze. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter.
Was haben Deutschlandradio, der Guardian und seit heute auch der Fußballclub St. Pauli gemeinsam? Sie haben ihre Konten auf der Online-Plattform X gelöscht. Der Grund: Protest gegen unkontrollierte Hasspostings und den Besitzer Elon Musk. Und dann gibt es noch Stephen King. Der wohl weltweit erfolgreichste Horrorautor zeigt sich stoisch. Er bleibt und kritisiert ungeniert den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump. In einem Posting verglich er ihn mit einer seiner Romanfiguren, einem Dämon. Stephen King-Fans fürchten nun, dass Elon Musk, nach dem Sieg Trumps zum neuen Regierungsmitarbeiter befördert, ihn bei X rauswirft. Heute postete der Schriftsteller ein Update. Ich sehe, es geht das Gerücht um, ich hätte Muskman als die neue First Lady von Trump bezeichnet. Das habe ich nicht, aber nur, weil ich nicht daran gedacht habe. Es geht auch das Gerücht um, Musky hätte mich von Twitter verbannt. Und doch bin ich hier. Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und setzt sich seit Jahren gegen Antisemitismus ein. Dafür ist er jetzt mit dem Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgezeichnet worden. Watzke zeige Empathie mit den Menschen Israels und mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland, die in vielen Bereichen nicht mehr sicher seien, sagte am Abend Zentralratspräsident Schuster bei der Preisverleihung in Berlin.
Er lebt etwas vor mit der Möglichkeit, die er mit einem Verein wie Borussia Dortmund hat. Aber im Kleinen kann eigentlich jeder von uns mit ein wenig Zivilcourage eine ganze Menge machen. Da fallen am Stammtisch irgendwelche dummen Sprüche, antisemitische Sprüche. Dann einfach am Stammtisch sagen, ey, weißt du, was du da gerade gesagt hast? Das heißt, dem anderen den Spiegel vor die Nase halten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Es ist die wertvollste Schenkung, die ein britisches Museum jemals erhalten hat, umgerechnet 1,2 Milliarden Euro teuer. Es handelt sich um 1700 chinesische Porzellangegenstände aus dem 10. bis 18. Jahrhundert. Darunter sind zwei blau-weiße David-Vasen aus der Yuan-Dynastie, die als bekannteste Vasen der Welt bezeichnet werden. Benannt ist die Sammlung nach dem britischen Geschäftsmann Percival David. Seit 15 Jahren war sie im Londoner British Museum zu sehen, bisher als Dauerleihgabe. Nun gehört sie dem Haus endgültig.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die Szene Hamburg, der Berliner Tipp oder auch das Magazin in München sind wichtige Stadtmagazine, die über das Kulturangebot der Stadt und Politik berichten. Es geht nicht nur um Konzerte, angesagte Galerien und Kneipen, sondern auch um soziale, gesellschaftsrelevante Themen. Nun steht eines der ältesten Magazine vor dem Aus, und zwar die Kölner Stadtrevue. Über die Anfänge, ihren Einfluss auf den Popkulturjournalismus spreche ich mit dem Redakteur des Magazins, Felix Klopotek. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, Sie machen kritischen, unabhängigen Journalismus. Nun droht nach fast 50 Jahren das aus. Was sind denn die Gründe und wie hoch ist die Chance, dass Ihr Magazin doch noch gerettet werden kann?
Ja, die Lage ist tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Denn die Gründe sind, ich würde mal sagen, zu 90% nicht hausgemacht, sondern haben tatsächlich mit der Inflation zu tun, die sich zum Beispiel in sehr hohen Papierkosten niederschlägt. Und haben natürlich, es ist, denke ich mal, auch so ein Post-Corona-Effekt, mit einem starken Rückgang der Anzeigen zu tun. Und der starke Rückgang der Anzeigen hat wiederum mit dem, ich sag mal, schwächelnden Kulturbetrieb zu tun. Hm. So, das ist sozusagen der Druck, der auf uns lastet und der auch tatsächlich sich jetzt in diesem Jahr als existenziell herausgestellt hat. Und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor, also für ein reines Stadtmagazin, eine recht hohe Auflage von 10.000. Wir haben sehr viele Abonnentinnen und Abonnenten. Und jetzt schon sozusagen nach dem ersten Ventilieren unserer Probleme ist also auch die Abonnentinnenzahl in die Höhe geschossen. Also sozusagen an Zuspruch aus der Community oder aus der Stadtgesellschaft, besser gesprochen, daran mangelt es uns nicht. Und das ist das Unübersichtliche. Also was wir tun können, das denke ich mal, haben wir in die Wege geleitet. Aber es gibt halt auch Faktoren, die nicht ganz in unserer Macht sind.
Seit 1976 begleiten Sie ja die Entwicklung des kulturellen Lebens in Köln. Es geht um Konzerte, Partys, Flohmärkte, aber natürlich auch Demonstrationen. Sie bilden alles ab. Wie hat sich denn Ihre Stadt verändert und welchen Einfluss hat Ihr Magazin darin gehabt?
Die Stadtgesellschaft, die Stadtpolitik war, als die Stadtrevue sich gegründet hat, 1976, natürlich viel undurchlässiger und auch viel, ja, heute würde man sagen, viel autoritärer, viel dirigistischer. Ja, es gab also keinerlei partizipative Prozesse. Es gab aber schon damals eine ziemlich große Alternativ- und Gegenkulturbewegung. Und als deren Teil hat sich die Stadtrevue verstanden. Und dementsprechend auch die, ich sag mal, sozialen und kulturellen Konflikte, die in Köln auch recht heftig waren. Man hat natürlich immer so Berlin und die Krawalle da in Kreuzberg oder so auf dem Schirm, aber auch Köln war eine Hochburg von Hausbesetzungen, zum Beispiel, ne? Oder von illegalen Kulturzentren, die dann später dann legalisiert wurden, das eine oder andere. Und da war die Stadtrevue in den 80er Jahren sehr, sehr stark dran beteiligt. Und es hat sich natürlich auf der langen Strecke einiges geändert. Heute ist die Stadtgesellschaft, die Stadtpolitik viel durchlässiger. Man hat aus den Konflikten gelernt, im positiven wie im negativen Sinne. Also man versucht heute natürlich, die Bürgerinnen und Bürger viel mehr einzubinden. Und ich denke, dass so als ein Medium der Gegenöffentlichkeit, wie man das damals nannte, haben wir einen gewissen Anteil daran. Ja.
Und insgesamt, wie schätzen Sie den Einfluss, den Stadtmagazine auf den Popkulturjournalismus haben, ein? Also Sie haben sich ja damals zum Beispiel auch die Redaktionsräume mit Spex, einem Musik- und Popkulturmagazin, geteilt.
Ja, das war tatsächlich sehr groß. Also ganz am Anfang war die Stadtrevue noch nicht so groß und die Spex. Und da reichte es, wenn man in der Kölner Südstadt einen Flur gemeinsam sich teilte. Es gab da einen sehr, sehr engen Austausch von jungen Journalistinnen und Journalisten, die über die, ja, was war das? Punk natürlich, Jazz, Reggae. Köln ist sozusagen die deutsche Reggae-Stadt, die darüber sehr früh berichtet haben. Und es gab da einen intensiven Austausch zwischen jetzt zum Beispiel Spex und Stadtrevue. Spex natürlich überregional orientiert. Und das war sehr wichtig, das sozusagen sich dafür in die Bresche zu werfen. Nur mal ein kleines Beispiel. 1986 oder ein großes, 1986 wurde die Philharmonie eröffnet. Da kann man durchaus stolz drauf sein. Das ist ein gut funktionierender Ort in Köln, wo nicht so viel gut funktioniert. Aber die Stadtrevue war zum Beispiel absolut dagegen, ja, und hat das damals als Repräsentationskultur und so weiter gegeißelt. Das stellt sich heute anders dar.
Ja, und mittlerweile sind ja diese Institutionen auch sowas wie Kooperationspartner ihrer Zeitschrift.
Genau. Aber damals ging es überhaupt darum, dafür zu kämpfen, dass es eine junge Jazzszene gibt, dass es eine junge House- und Techno-Szene gibt. Also das sozusagen überhaupt ins Bewusstsein zu hieven. Und dass natürlich diese Szenen auch ein Recht darauf haben oder einen berechtigten Anspruch haben, Räume, also für Clubs, für Konzerte zu haben, dass es infrastrukturelle Förderung gibt, Stichwort Proberäume, die unterstützt werden, also finanziell und so weiter und so fort. Also das musste überhaupt erst durchgesetzt werden, dass es dafür ein Bewusstsein gibt.
Ja, und politisch aktuell zu lesen ist beispielsweise auch, dass Köln in der Krise steckt. Es geht auch um Haushaltskürzungen im sozialen und kulturellen Bereich. Wie brisant ist die Lage?
Die ist, glaube ich, wie in allen Städten ziemlich brisant. Es wird erhebliche sie sind geplant, es ist noch nichts beschlossen, aber angedroht, angekündigt sind erhebliche Einsparungen im kulturellen und im sozialen Bereich. Und da zeigt sich, dass, ich sag mal, trotz aller Liberalisierung es nach wie vor wichtig ist, dass es eine kritisch-journalistische Stimme gibt, die sich halt auch für die Initiativen stark macht im kulturellen, sozialen Bereich, die ansonsten immer noch recht wenig Repräsentanz in der Politik finden.
Sagt Felix Klopotek, Redakteur des Magazins Stadtrevue. Wir sprachen über die Anfänge des Magazins, den Einfluss, den das Magazin natürlich auch auf den Popkulturjournalismus hatte. Und ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, sehr gerne.
Eine Reihe von mächtigen Männern trifft sich in einem Saal und diskutiert, wer welches Stück Land bekommt. Rücksicht auf die Bewohner des Landes nehmen, wozu? Rechtliche Ansprüche behalten, wer braucht das schon? So ungefähr darf man sich die Berliner Konferenz vorstellen, die vor 140 Jahren stattfand, konkret am 15. November 1848 in Berlins Mitte in der Wilhelmstraße. Gastgeber war der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck und ja, es ging um die Aufteilung Afrikas im Sinne der europäischen Kolonialpolitik. Verhandelt wurde knapp ein Jahr und an dieses Ereignis erinnert Morgen wiederum eine Konferenz, die zum Programm des heute beginnenden Dekoloniale Festivals gehört. Und darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin des Dekoloniale Festivals. Herzlich willkommen, Nadja Ufeta Alassa, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schönen guten Tag, Pratjam.
Ja, das Dekoloniale Festival wird heute Abend ja schon eröffnet in der Berliner Nikolaikirche. Da geht es auch um künstlerische Arbeiten, die sich mit dem Thema Dekolonialisierung mit beschäftigen. Können Sie da die künstlerischen Arbeiten beschreiben? Also wie setzen Sie sich mit der Thematik auseinander?
Sehr gerne. Also wir haben jedes Jahr ein Gastkünstlerinnenprogramm. Percy Ninorti aus Ghana, der in Stoff arbeitet und der die Fenster der Nikolaikirche bespielt hat mit 10x8 Meter hohe Arbeiten. Die Vertreterinnen der ghanaischen Arbeiterinnenklasse feiern und vertreten. Wir haben Tonderei Koschke, eine deutsch-afrikanische Architektin und Architekturforscherin, die eine Art Beichtstuhl mit Projektionen erstellt hat. Und wir haben Theresa Weber, auch eine deutsche Künstlerin, die mit großformatigen, rhizomatischen Stoffarbeiten aufwartet. Und das chinesische Tandem, bestehend aus Charlotte Ming und Yang Quanxi, hat zum einen eine fotografische Arbeit abgeliefert, ein Triptychon und eine Videoarbeit, die sich eben bezieht auf die Verbindungen oder die Wirkmächtigkeiten von deutschem Kolonialismus in Qingdao bis heute.
Außerdem veranstalten Sie im Rahmen des Dekoloniale Festivals morgen eine eigene Konferenz in der Vertretung der EU-Kommission unter den Linden. Ja, wie verhält die sich zum historischen Ereignis? Also ist das so eine Art Reenactment, ähnlich wie eine Theaterinszenierung, oder soll es da auch um politische Ergebnisse gehen?
Auf jeden Fall geht es um politische Ergebnisse. Morgen jährt sich die historische Berliner Afrika-Konferenz zum 140. Mal. 19 weiße Männer kamen damals zusammen. Wir kontern das mit 19 Delegierten aus afrikanischer Herkunft, die jeweils historisch gesehen spiegeln, wer damals am Tisch saß, 1884 beispielhaft. Es gab 4 deutsche Vertreter. Entsprechend laden wir 4 afrikanische Vertreterinnen aus den ehemaligen deutschen Kolonien ein, und so weiter. Es ist also eine Spiegelung und es ist eine Replik auf das, was 1884 gesetzt wurde. Und es geht nicht nur darum zu schauen, was wurde damals entschieden und gesetzt, sondern wie hat sich das ausgewirkt auf die jeweiligen Territorien, und wie wirkt es sich weiterhin aus? Und diese Delegierten, diese 19 Delegierten arbeiten eben vormittags in einer geschlossenen Sitzung in 5 Arbeitsgruppen zu Menschenrechten, zu Wirtschaftsbeziehungen, zu Antidiskriminierung und Antirassismus, zu Migration und zu Reparationen. Am Nachmittag ist dann der öffentliche Teil von 14 bis 18 Uhr, ist schon total ausverkauft, aber es wird einen Livestream geben und den Zugang findet Mensch auf unserer Webseite www.dekoloniale.de.
Das Festival endet am Sonntag. An verschiedenen Orten in Berlin-Mitte kann man sich sozusagen mit dem Festival auseinandersetzen. Es sind prominente Orte, die sich mit der Versklavung und Kolonialgeschichte beschäftigen. Welcher Ort, welche Veranstaltung empfehlen Sie noch?
Ja, die Stadttour, die am Samstag stattfindet, ganztägig. Und eben, wie Sie gerade beschrieben haben, haben diese 14 Stationen in Berlin-Mitte besuchen werden mit Interventionen, mit diskursiven und performativen Inputs. Die beginnt auf jeden Fall um 10 Uhr an der U-Bahn-Station Afrikanische Straße und arbeitet sich dann durchs afrikanische Viertel und den Sprengelkiez mit vielen Stationen, um dann letztendlich in Berlin-Mitte, also auch in unserem Zuhause in der Wilhelmstraße 92 und nochmal in der Nikolaikirche zu enden. Natürlich freuen wir uns, wenn auch punktuell Menschen hinzukommen. Wie gesagt, um 10 Uhr geht es an der U-Bahn der U6 Afrikanische Straße los mit einer Intervention von Tonderei Koschke.
Sagt die Leiterin des Dekoloniale Festivals, Nadja Ufeta Alassa. Ich sprach mit ihr über das Festival, das Programm, und mehr Informationen bekommen Sie natürlich unter dekoloniale.de. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, Frau Tjam.